Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Herzlich willkommen zurück zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games, mit einer für mich heute ganz besonderen Folge, denn wir besprechen heute meinen absoluten Lieblingsfilm, Zurück in die Zukunft. Das haben wir uns schon so lange vorgenommen, jetzt ist es endlich soweit und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine, sondern mit zwei anderen Zeitreisenden, die ich hier im digitalen Podcast-Studio begrüße. Zum einen 30 Jahre in der Vergangenheit, im Jena des Jahres 1996, sitzt Physiker und Dozent an der wahrscheinlich schon eröffneten Ernst-Abbe-Hochschule, Dr. Henry-Holland Moritz.
Hallo.
Gab es die damals schon?
Ja. 1991 gegründet. Oder 1990, oh Gott, das verwechsel ich immer. Ah, das ist jetzt peinlich.
Oh.
Das müssen wir rausschneiden.
Direkt Gehalt kürzen. Außerdem mit dabei, 30 Jahre in der Zukunft, in einem futuristischen Jahr 2056, sitzt wahrscheinlich weiterhin in Norddeutschland, umgeben von lauter fliegenden Autos und vielleicht auch fliegenden Kühen, Wissenschaftsjournalistin Anne Dorette-Ziems. Hi Anne.
Hallo.
Ich bin Jack Pop, ich sitze nach wie vor im guten alten Jahr 2026. Hier ist alles wie gehabt schlimm, aber diese Folge wird trotzdem besonders gut, denn wir haben uns nicht einfach nur Zurück in die Zukunft als Thema vorgenommen, sondern es gab einen Anlass. Wir waren am vergangenen Wochenende nämlich eingeladen zur Premiere vom neuen Zurück in die Zukunft Musical in Hamburg. Das heißt, wir haben ein ganz schönes Wochenende zusammen verbracht. Das hat begonnen bei Anne in Brokstedt. Da ist ja unser jährliches Treffen, kann man jetzt schon fast sagen. Und wir haben den Tag damit begonnen, dass wir DeLoreans gebastelt haben aus Lego. Das war ziemlich cool. Ja. Das haben wir gleich für Annes TikTok als Livestream genutzt. Ich war leider am langsamsten, hatte dafür das coolste Auto, meins konnte nämlich fliegen. Und dann sind wir am Nachmittag nach Hamburg reingefahren, sind dort noch ein bisschen rumgestromert und dann abends in die Premiere. Und wir haben gedacht, direkt hier zu Beginn der Folge nehmen wir euch mal mit auf eine kleine Podcast-Zeitreise. Wir reisen jetzt nämlich mal genau zu dem Moment, wo wir aus dem Musical raus sind, um euch einen ganz, ganz, ganz frischen Eindruck von unseren Gefühlen und Schilderungen nach Ende des Musicals zu geben. Also auf in die Vergangenheit.
Hallo Jack und Henry und Anne in der Zukunft. Wir sind's aus der Vergangenheit.
Hallo.
Wir sind gerade raus aus der Premiere und was ist euer Eindruck?
Es ist so ganz lustig. Also ich bin sonst gar nicht so Musical- oder Theatermensch und deswegen ist es für mich so eine voll crazy Experience. Allein schon, dass die Leute einfach so dastehen und für einen performen. Also dass es so live ist, ist ja nochmal was ganz anderes als im Kino. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, weil die singen natürlich auch so ein paar quatschige Lieder zwischendurch. Aber es hat Spaß gemacht.
Und es war fantastisch gemacht. Also ich bin hin und weg. Ich fand es auch mega cool. Und ich bin auch nicht so der größte Musical-Fan, aber es war einfach wahnsinnig gut gemacht. Super geile Effekte. Es hat echt Spaß gemacht zuzugucken. Die Story ist auch ein bisschen abgeändert so, dass es nicht einfach der Film nochmal nacherzählt ist. Und einfach geil. Einfach geil.
Und sie haben sich so viel Technisches einfallen lassen. Ja, also wir haben eine riesige Rathausuhr gesehen, die sich über die Bühne bewegt. Menschen, die irgendwie Treppen nach oben steigen, obwohl sie auf dem Erdboden sind die ganze Zeit. Am Ende gab es einen fliegenden DeLorean, der ins Publikum geflogen ist, über die Köpfe der Leute. Wir fragen uns seit 5 Minuten, wie zur Hölle die das technisch gemacht haben.
Der hat sich gedreht. Wie
um
ist
zwei
das
Achsen. Er hat sich um zwei Achsen gedreht und wir checken noch nicht, wie sie es gemacht
haben. Wo waren
haben.
Die Seile? Wo?
Ja, es ist wirklich, also auch es knallt die ganze Zeit, es donnert, es sind so viele kleine Details mit ganz viel Liebe gemacht. Also wir wollten eigentlich gar nicht so eine riesen Werbenummer jetzt draus machen, aber ich bin absolut begeistert. Also ich würde es euch absolut empfehlen. Und was sagt ihr?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch nochmal gerne sagen, Shoutout an diese Tanzgruppe mit den ganzen Rock'n'Roll-Nummern. Das war ja schon fast akrobatisch, was die da gemacht haben. Sind halt vielleicht eher so Charaktere, wo man jetzt sonst nicht so drauf achtet, weil die halt keine Hauptrolle hatten. Aber ich fand's mega cool die ganze Zeit.
Ja, sehr cool. Ich schließe mich an. Guckt euch das Ding auf jeden Fall an, wenn ihr Bock habt. Richtig gut.
Ja, und es gab noch einen Special Guest. Und zwar hatten sie heute Abend tatsächlich Bob Gale hier zu Gast, den Schöpfer den Erfinder von Zurück in die Zukunft und uns ist die Kinnlade runtergefallen, als er da plötzlich auf der Bühne stand. Und da haben wir natürlich gleich nochmal das Mikro draufgehalten und Bob Gale wird uns nachher hier in der Folge noch einen kleinen Funfact zu Zurück in die Zukunft erzählen. Aber damit erstmal Fluxkompensator an und Zurück in die Zukunft.
Also ihr hört, wir können euch das ausdrücklich empfehlen. Und damit können wir an dieser Stelle auch ein bisschen tiefer einsteigen ins Franchise. Ich habe Zurück in die Zukunft das letzte Mal gesehen zum 40-Jährigen, letzten Oktober. Da war der nochmal im Kino, das war ziemlich cool. Und ich habe ihn auch gesehen am 21. Oktober 2015, als Marty McFly laut Film in der Zukunft ankommt. Da war ich in Stockholm und habe ihn da im Kino gesehen, das war auch sehr geil. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr den zum ersten Mal gesehen habt?
Uff. Oh, das weiß ich nicht. Also nicht 1985 auf jeden Fall. Ich kann gar nicht sagen, weil ich ihn zuerst gesehen habe. Weiß nicht, weißt du das, Henry?
Also ich habe ihn irgendwann in den 90ern gesehen. Also ich war auf jeden Fall noch Kind. Und ich glaube, ich habe den zweiten Teil zuerst gesehen mit dem fliegenden DeLorean.
Ah, okay.
Und das fand ich mega cool. An der Stelle hat mich der Film gehabt.
Natürlich.
Und dann irgendwann habe ich den ersten noch geguckt und so. Und den dritten habe ich tatsächlich erst jetzt vor 2 Jahren oder so das erste Mal geguckt.
Was? So spät?
Ja, ja. Den dritten hatte ich ewig nicht gesehen und den habe ich jetzt erst vor kurzem geguckt. Ja.
Ja, aber gut, dann willkommen im Club, dann hast du jetzt alle.
Ja, ja, ja.
Wenn ihr auch Spätzünder seid und vielleicht noch gar keinen Film gesehen habt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das Menschen gibt, die das nicht gemacht haben. Aber falls ihr dazugehört, dann gibt es hier wie immer nochmal eine kleine Zusammenfassung.
Zurück in die Zukunft von Regisseur Robert Zemeckis und Drehbuchautor Bob Gale ist ein Zeitreisenfilm aus dem Jahr 1985, der sowohl als familienfreundliche Komödie als auch als Science-Fiction-Film ein absoluter Klassiker ist. Er erzählt die Geschichte des Teenagers Marty McFly, der seinem Freund, dem exzentrischen, aber genialen Wissenschaftler Dr. Emmett Brown, mitten in der Nacht bei seinem jüngsten Experiment helfen soll. Doc Brown hat es geschafft, einen DeLorean-Sportwagen in eine Zeitmaschine zu verwandeln, die bei einer Geschwindigkeit von 88 Meilen pro Stunde und einer Energiezufuhr von 1,21 Gigawatt sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit reisen kann. Durch eine Verkettung von Ereignissen wird Marty dabei ungewollt ins Jahr 1955 katapultiert, wo er auf die jugendlichen Versionen seiner Eltern trifft. Weil Marty durch seine Anwesenheit die Vergangenheit verändert, verliebt sich plötzlich seine eigene Mutter in ihn, was katastrophale Auswirkungen hat. Seine gesamte Existenz steht auf dem Spiel, wenn seine Mutter nicht von ihm ablässt und sich stattdessen in seinen Vater verliebt. Mit aberwitzigen Tricks, Verkupplungsmethoden und einer guten Portion Zufall gelingt es Marty am Ende aber, seine Eltern wie vorgesehen zusammenzubringen und dank der Hilfe des Doc Browns aus der Vergangenheit schafft er es auch, wieder zurück in die Zukunft zu reisen. Die 1,21 Gigawatt Energie bekommt er dabei von einem Blitzeinschlag in der Rathausuhr, die Doc Brown waghalsig mit einem Kabel direkt in den DeLorean leitet. Zurück im Jahr 1985 stellt Marty fest, dass sein Handeln in der Vergangenheit das betrübliche Leben seiner Familie im Hier und Jetzt zum Positiven verändert hat. Der Film entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Phänomen und zählt mit seinen beiden Fortsetzungen bis heute zu den prägendsten Werken der Popkultur.
Ich bin ja nun wirklich Mega-Fan und damals nach dem Schauen auch sofort hooked gewesen. Wie war das bei euch, als ihr die gesehen habt?
Also ich fand die Filme auch sofort alle gut. Ich mag den ersten auch am meisten. Und ich mag, wie der erzählt ist und was der für ein geiles Pacing hat. Also der ist einfach an keiner Stelle langweilig.
Ja.
Man kann den immer wieder geil gucken.
Ja, stimmt schon.
Einfach super.
Aber ich fand den auf jeden Fall direkt gut. Und das war halt auch schon, als ich schon so Science Fiction mochte und solche Filme, in Anführungszeichen. Ja, also auf jeden Fall fand ich mega gut. Wobei ich dann auch der erste ist natürlich der beste. Ist immer
ja,
so.
Sick.
Also es ist meistens so. Ich fand beim zweiten Teil, ist dann schon direkt wieder so viel, ne? Also beim ersten ist es so eine klare Story in die Vergangenheit und dann machen die Sachen und dann gehen die zurück und irgendwie im zweiten Teil ist schon direkt so wirr. Also immer hin und her und her und hin dann in der Zeit. Also es ist trotzdem guter Film so, aber ich finde, der erste ist schon iconic, könnte man sagen.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch ein Film, der in so Filmschulen immer als Beispiel genommen wird. Zum einen für gute Drehbücher und zum anderen auch für richtig gute Kameraarbeit. Also es gibt da ganz viele so Techniken, wo du die Szene nicht splitten musst, ne? Also wo du eine ganz lange Szene ohne Schnitt hast und dann wechseln einfach immer die Personen so in den Vordergrund und dann gehen sie wieder in den Hintergrund oder laufen umeinander rum und dadurch verschiebt sich so der Fokus. Das ist mega interessant und du musst nicht schneiden.
Ah.
Also das ist sowohl von der Story her als auch von den Effekten, als auch ja von der ganzen Art, Filme zu machen, einfach wirklich ja ein Klassiker und ein Meisterwerk der Filmkunst, kann man so sagen. Wir haben natürlich auch wie immer noch ein paar Fun Facts gesammelt und der erste kommt von Zurück in die Zukunft Autor und Erfinder Bob Gale. Der hat nämlich in Hamburg, als er dann auf die Bühne kam und wir total überrascht waren, dass Bob Gale wirklich da ist, hat er was erzählt, was ich eigentlich hier auch im Podcast sagen wollte, nämlich Folgendes.
We were told by the experts, now time travel movies don't make money. It was rejected over 40 times. We believed in this. It was our dream. We believed in our dream and we made it happen. You must believe in your own dreams. Because if you do, and don't listen to the experts, believe in yourself and your dreams, and you too can make those dreams come true.
Und das ist so krass, ne? 40 Mal abgelehnt worden und dann ist es so ein massiver Hit geworden. Der war 3 Monate lang der erfolgreichste Film weltweit 1985. Und er hätte fast nicht Zurück in die Zukunft gehießen, denn es ist so oft abgelehnt worden. Und Universal hat dann, auch weil Steven Spielberg involviert war, eben gesagt, okay, wir geben hier das Geld. Mhm. Und der Chef von Universal, der wollte aber noch so ein bisschen mitreden. Und hat dann vorgeschlagen, dass der Film Spaceman from Pluto heißen sollte. Und das fanden die natürlich alle scheiße. Und dann haben sie überlegt, wie kommen wir aus der Nummer raus. Und Steven Spielberg hat dann einen Brief geschrieben an diesen Chef von Universal und hat gesagt, ey, super Gag, wir haben alle sehr drüber gelacht, vielen Dank dafür. Und das war dem Chef von Universal dann so peinlich, weil er konnte dann ja nicht mehr sagen, nee, das habe ich ernst gemeint.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt das große Glück, dass der Film nicht so einen dummen Titel hat.
Hä, aber die Story war die gleiche. Also die Story stand schon und dann sollte der Film so heißen, weil da kommt doch niemand von Pluto.
Na doch, es gibt diese Szene, wo Marty seinen Vater 1955 ja dazu bringen will, mit seiner Mutter auszugehen. Und da verkleidet er sich doch in diesem Radioaktivitätsschutzanzug und tut so, als wäre ein Außerirdischer.
Ah,
und dann spielt
ja
er noch so Van Halen Musik ab und das schreckt ihn damit und sagt, ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan und so. Genau, das ist die Szene. Ja, und darauf zielt es ab, ja.
Mein Lieblings-Fun-Fact ist ehrlich gesagt gar nichts aus dem Film, sondern dass die Tagesschau wirklich 2015 am 21. Oktober so eine Meldung gemacht hat, dass der DeLorean gesichtet wurde. Und ich fand's bis heute, finde ich, so funny. Also, weiß nicht, weil sonst denkt man ja bei der Tagesschau nicht immer direkt, dass die so lustig sind. Aber das war schon witzig für mich.
Ja, und das hat sogar so ein bisschen Tradition, ne? Die standen ja schon 1985 an dieser Twin Pines Mall. Also der Film kam ja im Sommer raus und im Oktober, am 26. Oktober, wo die erste Zeitreise stattfindet, haben sich so Schaulustige an dieser Mall versammelt, halt um zu gucken, ob da vielleicht doch irgendwie ein DeLorean ankommt. Also das ist schon witzig, wie man mit diesen ganzen Daten dann ja so Sachen machen kann. Ja, und wir können jetzt auch endlich was machen, nämlich ein paar Science-Checks mit Zurück in die Zukunft, deswegen auf in den wissenschaftlichen Part.
Also es wäre ja komisch, wenn wir nicht über Zeitreisen sprechen würden. Deswegen machen wir das direkt zum Anfang, um quasi den Elefanten im Raum zu beseitigen. Wenn ihr könntet, wohin würdet ihr reisen? Die Frage stelle ich gerne, weil ich selber so schwer finde, sie zu beantworten.
Sie ist wirklich schwer zu beantworten. Und mein großer Traum ist, mal zu den Dinosauriern zurückzureisen. Und einfach zu gucken, wie die wirklich waren.
Ja, das fühle ich. Ja, da kommen wir
also
an mit.
Also in eine Zeit, wo es noch keine Menschen gab, hätte ich übelst Bock.
Mich reizt auf jeden Fall auch sowas wie die Mondlandung oder so, ne? Mhm. Aber ja, ich finde es super schwer. Also es gibt so viele geschichtliche Sachen, wo man sagen könnte, oh, wäre vielleicht witzig dabei gewesen zu sein. Aber das Gute ist, wenn man eine Zeitmaschine hat, kann man ja ständig.
Ja, kann man sich alles angucken.
Die interessante Frage ist ja jetzt natürlich, können wir vielleicht wirklich Zeitreisen? Und ich weiß, dass es dazu schon super viel zu lesen gibt, super viel auf YouTube, super viel überall. Aber lass uns vielleicht doch noch mal ganz kurz so ein bisschen die Basics durchgehen. Denn das Ding ist, hat bisher noch keiner gemacht, ne? Also niemand ist zu Stephen Hawkins Zeitreiseparty gekommen, wo er die Einladungskarten irgendwie erst ein paar Tage später verteilt hat. Wir haben keinerlei Anzeichen darauf, dass hier Zeitreisende schon mal bei uns waren. Und trotzdem lässt uns das ja irgendwie nicht los. Das ist ja nicht nur in Zurück in die Zukunft, sondern in so vielen Filmen geht es um Zeitreisen. Und es ist ja anscheinend wirklich
starker Wunsch des Menschen, das mal zu machen. Und es ist auch gar nicht so abwegig, denn wenn wir uns mal so ein bisschen das Universum an sich angucken, dann redet man ja super oft von der Raumzeit. Also Raumzeit heißt, dass quasi Raum und Zeit nicht voneinander getrennt sind. Und wir bewegen uns ja jeden Tag durch den Raum wie blöde. Also wir gehen in alle möglichen Richtungen. Wir können auch fliegen so ein bisschen mit dem Flugzeug und so. Aber durch die Zeit reisen geht halt irgendwie nicht, außer eine Sekunde pro Sekunde vorwärts, wie wir es halt jeden Tag so machen. Und es ist tatsächlich ja so, dass es in der allgemeinen Relativitätstheorie wirklich theoretische Möglichkeiten gibt, wie man Zeit reisen kann. So ist ein Unterschied, ob man jetzt in die Zukunft reisen möchte oder in die Vergangenheit. In die Zukunft ist tatsächlich noch ein bisschen einfacher möglich, denn das kann man über Zeitdilatation, also weil Zeit relativ ist und sie davon abhängt, wo ich gerade bin und wie ich mich bewege, kann man theoretisch in die Zukunft einfacher reisen als in die Vergangenheit. Da gibt es so zwei Möglichkeiten. Also einmal haben wir ja Zeitdilatation im Sinne von, wenn ich mich richtig schnell bewege, dann vergeht die Zeit für mich langsamer als in ruhenden Systemen. Und dann haben wir das Phänomen mit Gravitation. Das heißt, wenn ich mich sehr nah an einer großen Masse befinde, dann vergeht die Zeit für mich auch langsamer als für Leute oder Gegenstände, die weiter weg von dieser großen Masse sind. Und das sind beides Effekte, die messbar sind. Also die hat Einstein in seiner Relativitätstheorie postuliert. Und die sind dann später, also Jahrzehnte später, muss man dazu sagen, weil dazu müssten erstmal Atomuhren und so weiter erfunden werden. Aber die sind Jahrzehnte später wirklich gemessen worden. Also dass zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation, die ja mit über 20.000 km/h die Erde umrundet, die braucht ja nur 90 Minuten, um einmal quasi einmal um die Erde zu fliegen. Und das sind, das kann man da messen, also dass da quasi dann die Zeit wirklich anders läuft. Das sind allerdings nur so Bruchteile von Sekunden.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass das immer nur aus der Position der betrachtenden Person ist, ne? Also ja, wenn du dich irgendwo sehr schnell von mir wegbewegst, dann geht deine Uhr aus meiner Perspektive langsamer. Wenn du an dir runterguckst, dann geht deine Uhr aber genau gleich schnell. Also vergeht eine Sekunde so schnell, wie für dich eine Sekunde vergeht.
Ja, ganz genau. Also wenn man dann quasi vergleicht, Henry jetzt auf der ISS ist und ich bin hier unten auf der Erde, dann haben wir beide das Gefühl, die Zeit vergeht für uns normal. Aber wenn Henry zurückkommt, dann ist er vielleicht ein Ticken jünger, so als ich's bin. Das heißt, dann ist er so ganz minimal in die Zukunft gereist. So kann man sich das vorstellen. Und das funktioniert besser, je schneller man ist. Man müsste halt wirklich so es schaffen, irgendwie annähernd an die Lichtgeschwindigkeit ranzukommen. Und da haben wir halt schon direkt die erste Schwierigkeit, ne? Wenn wir uns jetzt so ein DeLorean bauen wollten, mit dem wir in die Zukunft reisen können.
Dann reichen 88 Meilen die Stunde nicht.
Es reichen weder 88 Meilen noch, dass da Plutonium drin ist. Also man müsste halt richtig nah an die Lichtgeschwindigkeit, die ja so gerundet 300.000 Kilometer pro Sekunde ist. Es ist super schwierig. Also die schnellste Raumsonde zum Beispiel, die Menschen bisher gebaut haben, die klingt schon richtig schnell. Das ist Parker Solar Probe, das ist so eine Sonnensonde, also die Sonne erforscht von der NASA. Die hatte einen Geschwindigkeitsrekord von so knapp 700.000 Kilometern pro Stunde, was natürlich jetzt im Vergleich zu unserer Autobahngeschwindigkeit oder so trotzdem super duper schnell ist, aber halt immer noch nur nicht mal 0,1% der Lichtgeschwindigkeit. Also ja, deswegen, also es gibt halt diese theoretische Möglichkeit, es ist nur super schwierig. Und in die Vergangenheit ist es einfach noch schwieriger. Also ich habe ja gerade gesagt, in der Theorie ist es möglich, aber es ist bisher eher so ein mathematisches Konstrukt. Also man hat in der allgemeinen Relativitätstheorie hat man so, die heißen die einsteinschen Feldgleichungen. Und die kann man halt irgendwie lösen und dann für eine bestimmte Situation im Universum, über die man sich irgendwie gerade Gedanken macht, dann verschiedene Parameter einsetzen. Und es gibt Lösungen dafür, indem man dann theoretisch in die Vergangenheit reisen kann. Aber das ist dann auch meistens, also erstens mathematisch, zweitens ist es dann auch immer so damit verbunden, dass man dann noch so ein paar andere Nebenwirkungen in Anführungszeichen hat. Also es gibt zum Beispiel eine Lösung, die das erlauben würde, aber in der rotiert dann auch das ganze Universum. Und da haben wir zum Beispiel gar kein Anzeichen für, dass das auch wirklich so ist. Also es ist dann irgendwie so ein kleiner Workaround. Und es gibt halt nichts, keinen experimentellen Beweis bisher dafür. Es gibt so witzige Ideen, witzige Gedankenexperimente. Mein Liebstes funktioniert mit so einem Wurmloch, aber ihr werdet gleich merken, selbst wenn das in der Theorie gut klingt, dafür sind so viele Sachen irgendwie nötig, von denen wir so richtig weit entfernt sind. Also es funktioniert quasi so, dass man ein Wurmloch hat, da fängt schon an. Also ich muss irgendwie in der Lage sein, so ein Wurmloch zu erschaffen und dann auch noch so zu kontrollieren, dass ich quasi die beiden Enden vom Wurmloch getrennt durch die Gegend tragen kann. Und dann ist nämlich die Idee, dass ich quasi jetzt einfach, wenn ich habe das jetzt hier in meinem Arbeitszimmer, dann lasse ich einen Teil, den einen Eingang vom Wurmloch lasse ich halt hier, den anderen Teil vom Wurmloch packe ich in so ein Raumschiff, was mit annähernd Lichtgeschwindigkeit sich bewegt, flitz richtig lange durch die Gegend, bis ich dann damit auf der Erde in der Zukunft ankomme, weil ja quasi in dem Raumschiff relativ die Zeit langsamer vergangen ist, kommt man dann in der Zukunft an. Und dann kann man da das Wurmloch platzieren, also das andere Ende vom Wurmloch, und dann quasi immer zwischen diesen beiden Enden hin und her gehen. Und so kann man theoretisch in die Vergangenheit reisen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe. Nicht unbedingt in einen beliebigen Zeitpunkt. Nicht zu den Dinos, ne? Außer die Dinos haben da schon mal vorbereitet für uns.
Schlecht.
Aber ja, das ist mein bisher liebstes Gedankenexperiment dazu. Es gibt noch so diverse andere Überlegungen, wie man das machen kann. Aber ich würde sagen, dass das hier auf jeden Fall den Rahmen sprengt. Und wenn wir jetzt nochmal so bei Zurück in die Zukunft so reinsteigen, was wir da alles sehen, muss ich leider sagen, dass das nicht so funktioniert, wie wir es sehen. Was noch ganz interessant ist, sind so diese Zeitreiseparadoxa. Die sehen wir ja auch in den Zurück in die Zukunft-Filmen. Also zum Beispiel im ersten Teil, wo sich Marty McFly anfängt so aufzulösen, weil er ja dann mit seiner Mutter da zum Abschlussball geht und die Vergangenheit ja so verändert, dass er dann, wenn die Mutter nicht den Vater kennenlernt, dass er ja dann theoretisch gar nicht geboren wird. Und dann fängt er ja an, sich so nach und nach so ein bisschen aufzulösen, je nachdem, wie tief er quasi diesen Fehler begeht.
Oh, das berühmte Großvaterparadoxon.
Es ist quasi eine Form vom Großvaterparadoxon. Das Großvaterparadoxon ist eigentlich ein bisschen drastischer, da bringt man ja seinen Großvater um, was dann wieder dafür sorgt, dass man nicht geboren wird, was dann dafür sorgt, dass man nie hätte zurück in die Zeit reisen können.
Um seinen Großvater umzubringen. Ja. Also das ist ja genau das, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit in der Harry Potter-Folge, oder? Wenn die diese Zeitreise machen und sehen sich selber, wie sie in die Vergangenheit reisen. Wobei natürlich da der Grund, dass sie in die Vergangenheit reisen, eigentlich gar nicht mehr existiert.
Ja, bei Harry Potter gibt es halt auch so mehrere Stellen. Also auch mit dem Patronus und ja, okay, wir reden ja eigentlich über einen anderen Film, aber
ja.
Es ist auch, also generell ist das ja auch alles physikalisch interessant, also weil wir uns ja an diesem Punkt befinden, wo man sagt, ja okay, aber in der Theorie könnte das irgendwie funktionieren, aber warum haben wir es denn noch nicht, also warum haben wir es noch nicht gemacht, warum geht das nicht? Und es gibt auch Forschende, die sagen, liegt halt daran, dass das Universum, die Naturgesetze so sind, dass man gar nicht diese Paradoxa produzieren kann, was dann wieder dafür sorgt, dass man wahrscheinlich gar nicht zeitreisen kann. Also das finde ich super lame, weil auch dafür gibt es ja gar keine Beweise oder so, ne? Also auch das vermuten die halt irgendwie so, ohne dass man jetzt sagen kann, ja okay, haben wir jetzt hier ausgerechnet oder haben wir ein Experiment gemacht.
Na, häufig wird das ja begründet mit Thermodynamik, ne? Mit Energieerhaltung, dass du sagst, okay, wenn Marty jetzt wieder aus der Vergangenheit zurück in die Zukunft reist, dann sieht er sich ja selber, als er wieder an der Mall ankommt. Also er beobachtet sich dabei, wie er zu diesem Zeitpunkt in die Vergangenheit reist, obwohl er schon längst aus der Vergangenheit wieder zurück ist. Und das heißt, du hast dann in diesem Moment zwei Martys im selben Universum. Das heißt, du hast da Moleküle und Energie, die plötzlich da ist. Und die Frage ist, wo kommt die Energie her? Die darf ja nicht aus dem Nichts geschaffen werden. Und das verletzt dann zumindest erstmal auf diese Szene bezogen so ein bisschen die physikalischen Gesetze.
Ja. Im zweiten Teil gibt's ja noch dieses andere, oder das ist gängiges Motiv in so Zeitreisefilmen, mit dem Buch, wo die Sportergebnisse drinstehen, also irgendwie alle wichtigen Sportereignisse von 1950 bis 2000. Und ja, Marty McFly besorgt sich das dann so und überlegt natürlich wahrscheinlich im Hinterkopf, ah ja, wenn ich das hätte, dann kann ich halt so Sportwetten machen und so richtig reich werden damit. Also, dass man quasi die Zeit so oder diesen Zufall so austrickst. Das geht dann auch ein bisschen schief, weil dann Biff dieses Buch bekommt und dann, wenn sie zurück in die Gegenwart reisen, merken sie, dass er das halt genutzt hat, um genau das zu machen, was er eigentlich vorhatte, also auf diese Sportgeschichten zu wetten. Und dann kommt so eine Kette an Ereignissen, ne? Also halt nicht nur, dass er jetzt mega reich geworden ist, haben sich auch noch tausend andere Sachen verändert. Und da gibt's halt mehrere, wie gesagt, mehrere Zeitreiseparadoxa. Das ist dann halt so, das hat so ein bisschen was von Butterfly-Effekt, oder? Also, dass man halt so eine kleine Sache verändert, und dann zieht das so eine Kaskade an anderen Ereignissen mit sich, bis dann halt am Ende die Gegenwart total doll geändert ist.
Ich habe übrigens noch einen coolen Fact. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Es gibt einen Menschen, der am weitesten in die Zukunft gereist ist.
Oh.
So ein russischer Kosmonaut.
Weil der lange auf der ISS war.
Genau, weil der so ewig im Weltall war, ist der halt mit einer hohen Geschwindigkeit die ganze Zeit um die Erde geballert. Und ich habe gerade nochmal nachgelesen, er ist 0,02 Sekunden in die Zukunft gereist.
Wow.
Im Vergleich zu den Menschen auf der Erde.
Ja.
Also das, genau, also das nochmal dazu, dass man wirklich sehr, sehr schnell unterwegs sein muss. Um das überhaupt zu merken. So.
Ja, das veranschaulicht das nochmal ganz gut, ne? Also selbst mit 20.000 km/h klappt das nicht so gut. Ja.
Und da ist 20.000 km/h mehrere Jahre.
Ja, ne? Ja, genau.
Also er war ja mehrere Jahre unterwegs mit dieser Geschwindigkeit und es hat nur 0,02 Sekunden gemacht.
Wobei man auch dann bei diesen ganzen Satelliten und so, muss man auch bedenken, dass ja beide Effekte gleichzeitig eine Rolle spielen und sich so ein bisschen gegenseitig beeinflussen. Mhm. Ne? Also du bist ja langsamer, weil du schnell bist, aber du bist auch ein Ticken schneller, weil du nicht so weit an der Erde dran bist. Ne? Also dieser Gravitationseffekt, der ist zumindest bei den, bei zum Beispiel auch so GPS-Satelliten oder so, da spielt der auch eine richtig große Rolle. Also, dass die sind ja so 20.000 Kilometer über der Erdoberfläche und da sind extra immer so Zeitdilatationskorrekturen drin, weil sonst GPS nicht so genau funktionieren würde. Also, immerhin, danke an Zeitdilatation, das ist so ein Beweis dafür, dass es schon halt auch irgendwie stimmt mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber irgendwie auch crazy, dass man da so viel theoretischen Krams halt noch machen kann, von dem wir immer nicht wissen, ob es dann am Ende vielleicht in der Realität wirklich klappt oder nicht. Zeitreisen. Also was kann ich zusammenfassend sagen? Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, der DeLorean funktioniert wissenschaftlich vielleicht nicht ganz so akkurat, aber es gibt immerhin eine theoretische Möglichkeit, dass man Zeitreisen kann. Es ist nicht kompletter Quatsch.
Gigawatt. Was zum Teufel ist ein Gigawatt? Das hören alle unsere Superfans seit Folge 1 in unserem Intro. Und ich erzähle euch jetzt mal was über Blitze, weil offensichtlich ist das irgendwas mit Energie und Leistung und diesem ganzen Zeug und ob diese Energie von einem Blitz überhaupt reicht, um den DeLorean wieder in die Zukunft zu schicken. Also, erstmal, wo kommen Blitze eigentlich her? Jeder und jeder hat wahrscheinlich das schon mal erlebt, irgendwie man rubbelt mit den Füßen über den Teppich, man fässt irgendwas an, eine Türklinke oder sowas und kriegt erstmal massiv einen Stromschlag. Dabei passiert Folgendes, bei der Reibung von den Socken mit dem Teppich klauen die Socken dem Teppich Elektronen, die hängen dann an einem dran, man ist also negativ geladen und weil unser Körper keinen Bock auf überschüssige Ladung hat, weil elektrisch neutral in der Natur irgendwie das coolere Ding ist und ich jetzt ein geerdetes Objekt anfasse, fließen die Ladungen von mir in die Erde ab und dieses Überspringen von den Ladungen hin zur Türklinke beispielsweise oder man erfährt das auch manchmal im Auto so, das ist dann so ein kleiner Blitz. Und zwischen mir und dem Objekt gibt es dafür oder muss es dafür eine sogenannte Potentialdifferenz geben, das nennt man landläufig auch Spannung. Und vielleicht wisst ihr beide das, aber wie hoch schätzen ihr die Spannung ein zwischen mir, der sich durch Reibung aufgeladen hat, und der Erde?
Na, man braucht doch in der Luft, um 1 Zentimeter zu überwinden, eine Spannung von 10.000 Volt. Und deswegen würde ich sagen, irgendwie irgendwas über 10.000 Volt.
Klingt echt gefährlich. Ich weiß es nicht so genau.
Es ist wirklich absurd viel. Also es sind nicht mehr als 10.000, also es sind bis zu 10.000 Volt sind es.
Oh. Ah ja, ja klar, weil du es direkt anfasst. Logisch.
Ja, und zum Vergleich, aus der Steckdose kommt 230 Volt.
Ja, wobei das Gefährliche ja auch die Stromstärke ist, ne?
Ja.
Und nicht die Spannung an sich.
Genau, also das ist auch genau das Ding. Also es fließen wenig Ladungen dabei und deswegen ist das an sich nicht gefährlich. So, jetzt kommen wir zum Gewitter. Das funktioniert eigentlich genauso, nur dass das Ganze eben richtig fett und groß ist. Also in der Gewitterwolke, die besteht aus Graupeln. Das sind so schwere Eisklumpen und leichtere Eiskristalle. Und diese schweren Graupel, die sinken innerhalb der Wolke nach unten, diese leichten Eiskristalle steigen auf und dabei reiben die genauso wie wir mit den Füßen an dem Teppich. Und dadurch bauen sich dann eben auch riesige Spannungen innerhalb der Gewitterwolke auf. Und dann können die sich eben entladen. Und die meisten Blitze, die entladen sich innerhalb der Wolke. Also 75-80% der Blitze sind sogenannte Intracloud-Blitze. Und das sieht man im Sommer so ein bisschen bei so abendlichen Gewittern so als Wetterleuchten. In den anderen Fällen gibt es aber eine fette Entladung zum Boden hin. Also zwischen Wolke und Boden herrscht jetzt eine richtig fette Spannung bis zu 1 Milliarde Volt. Also das ist übelst viel. Wenn man das mit so handelsüblichen AA-Batterien, oder sagt man Doppel-A? Wie sagt man eigentlich Doppel-A? AA?
AA-Batterien.
Okay, bleiben wir bei den AA-Batterien. Wenn ihr das mit solchen 1,5 Volt AA-Batterien nachbauen wolltet, diese Spannung, bräuchtet ihr 666 Millionen Stück davon. Also es ist absurd viel, wie viel Spannung da ist. Und das ist dieser Blitz, da sind dann auch fette Ströme dabei, aber das ist nicht einfach wie so ein Strom in einem Kabel, sondern das ist ein Plasma. Und über Plasma haben wir schon in unserer allerersten Folge geredet, zu den Ghostbusters. Hört da gerne nochmal rein. Und jedenfalls wird die Luft durch diese extrem hohen Spannungen ionisiert. Dadurch wird sie leitend und da ballern jetzt diese Ladungen durch und erhitzen die Luft auf bis zu 30.000 Grad Celsius.
Wow.
Das ist heißer als die Oberfläche der Sonne, weil die schafft nur ungefähr 5.500 Grad Celsius.
Langweilig.
Voll der Scheiß. Sonne, ey. Was ist los mit dir? So, und Marty und Doc Brown, die wollen den Blitz ja jetzt als Energiequelle nutzen und so hohe Temperaturen, die klingen ja erstmal nach übelst viel Energie. Und da kommt jetzt die Zahl von den 1,21 Gigawatt ins Spiel. Das ist eine Leistung, also wie viel Energie sich in einer bestimmten Zeit verändert. Also das ist ein Maß für die Energieänderung. Und in unserer Weihnachtsfolge, da habe ich ja schon über Leistung gesprochen und 1,21 Gigawatt, das ist schon echt ordentlich. Das ist ungefähr so viel, wie so ein Kernkraftwerk erzeugt. Also ISA 2 hat vor der Abschaltung 1,4 Gigawatt geliefert und das ist eine Leistung, die heute so 300 bis 400 Windräder liefern. Also ist schon ganz ordentlich. Und jetzt können wir mal gucken, wie viel Leistung Blitze in der Natur tatsächlich haben. Und da finden wir tatsächlich vergleichbare Leistungen, sogar bis zu 10 Gigawatt. Aber diese Leistung, die kommt gar nicht unten an. Weil die Luft, wenn die heiß gemacht wird und wenn das knallt, wenn das also so ein Donner gibt, das sind Energieverluste. Und vor allen Dingen, wenn thermische Energie im Spiel ist, das ist immer scheiße. Also das macht dir die Bilanz total kaputt, wie ein Verbrennungsmotor. Am Boden kommen nur zwischen 10% und 20% der Energie an. Und wenn wir jetzt großzügig annehmen, dass 20% der Leistung unten ankommen, also das obere Ende, dann bräuchten wir einen Blitz von mindestens 6,05 Gigawatt, damit das so funktioniert, wie Doc Brown sich das ausgerechnet hat. Und da könnte man sagen, okay, gibt's. Also so ein höherer Mittelklasse-Blitz, der ginge also. Wenn aber nur 10% unten ankommen, dann bräuchte es einen 12 Gigawatt Blitz und die gibt es in der Natur halt nicht. Und jetzt reden wir bei Gigawatt ja von Leistung. Also wie viel Energie pro Zeit liefert denn der Blitz jetzt nach unten durch? Und das setzt natürlich voraus, dass der Fluxkompensator innerhalb von der Dauer eines Blitzes, das sind so ungefähr 50 Mikrosekunden, eine enorme Energiemenge aufnimmt, ohne zu verdampfen. Und daran scheitert es dann wahrscheinlich. Also die Elektronik auf so kleinem Raum, die kann es wahrscheinlich nicht. Also so für so starke Ströme und für so hohe Leistungen braucht man eigentlich echt fette Kabel und dafür ist der Fluxkompensator einfach zu klein. Und deswegen würde ich sagen, dass es leider nicht funktionieren kann.
Ja, und dazu kommt ja noch, was hast du gesagt, wie lange ist so ein Blitz? Ein paar 50 Mikrosekunden?
Mhm.
Ja.
Mikrosekunden.
Das ist ja eine übelst kurze Zeit. Das heißt, Marty muss ja genau diesen Moment abpassen, dass er mit dem DeLorean an dieser Vorrichtung ankommt, um diese Blitzenergie abzugreifen.
Ja. Ja.
Und das ist ja ein übelst langer Weg bis dahin. Und du siehst ja auch, dass das Auto ausgeht. Und er hat da zwar einen Wecker, der irgendwie losgeht, wenn er losfahren soll.
Mhm.
Aber du musst ja auch irgendwie genau so beschleunigen, wie Doc Brown das berechnet hat. Und
darfst
irgendwie auf dem Gaspedal zittern. Mhm. Du musst exakt so fahren, dass du am Ende eine Zeitspanne von ein paar Mikrosekunden triffst. Das ist ja krass, das kriegt ja keiner hin.
Ja.
Also selbst wenn der Blitz reichen würde, hätte man dann noch dieses Problem.
Ja, also du musst es wirklich extrem krass timen, ja. Was man aber auch sieht, wenn wir jetzt schon sagen, okay, da ist irgendwie viel Hitze im Spiel, Doc Brown, der packt ja am Ende des ersten Films, versucht er ja diese Kabel noch zusammenzustecken. Das heißt, er hat dieses Kabel in der Hand und jetzt fließt der Strom von dem Blitz durch das Kabel, durch Doc Brown durch, in den DeLorean rein. Und jetzt sieht man zwar, dass er den Stecker verbunden hat und auch, dass er da so Schutzhandschuhe anhat, aber man sieht auch, dass das ganze Kabel blitzt und leuchtet und offensichtlich schafft es der Blitz irgendwie durch die Isolierung durch. Und da können wir also davon ausgehen, dass Strom durch Doc Brown fließt. Und wir können mal ausrechnen, wie groß die Stromstärke ist, die durch Doc Brown fließt, mit dem Ohmschen Gesetz, das kennen die meisten noch aus der Schule. U gleich R mal I. Wenn wir das umstellen, ist die Stromstärke, Spannung durch Widerstand. Und Menschen haben den Widerstand so zwischen 1000 und 3000 Ohm, wenn man trocken ist. Aber im Film regnet es ja, das heißt, der Widerstand wird ein bisschen geringer, sagen wir 500 Ohm. Und wenn wir jetzt noch sagen, dass der Blitz nicht die maximale Spannung hat, sondern ungefähr 100 Millionen Volt, dann ergibt sich eine Stromstärke von 200.000 Ampere. Das ist derbe viel. Auch hier wieder zur Einordnung. Alle haben im Haushalt so einen FI-Schutzschalter, der quasi die Sicherung rausschießt, wenn 16 Ampere fließen. Mhm. Also 16 Ampere ist das Schlimmste, was bei uns im Haushalt passiert. Dann fliegt die Sicherung raus. Und die stärksten Ströme hat man in so großen Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Bügeleisen. Da geht es hoch bis 10 Ampere. Für uns Menschen wird es aber schon bei 30 Milliampere, also 0,03 Ampere, wirklich gefährlich. Weil dann kontrahiert das Zwerchfell, man hört auf zu atmen, bei höheren Strömen kommt es zu Kammerflimmern und das Herz gerät aus dem Takt und man stirbt wahrscheinlich dran. Und außerdem kommt es zu Verbrennungen, dort wo der Strom durch den Körper fließt. Und wenn jetzt Doc Brown bei diesen extrem hohen Strömen zwischen diesem Kabel da hängt, wird es so viel krasser. Weil wir so eine extrem hohe Leistung haben, also hohen Strom und eine derbe hohe Spannung, würde das in Doc Browns Körper in Wärme umgewandelt werden. Und wenn man das jetzt ausrechnet, käme man auf 20 Terawatt, was eine absurd hohe Zahl ist. Und ich mach's kurz, er würde sofort verdampfen.
Krass.
Also wenn dieser Strom durch Doc Brown fließt, bleibt von dem nichts übrig. Und in der Realität passiert es tatsächlich auch, also nicht, dass Menschen verdampfen, aber bei Blitzeinschlägen in Personen, da sprengt's die Klamotten und die Schuhe ab. Weil bei dieser hohen Leistung verdampft das Wasser an der Körperoberfläche und dieser Dampf lässt die Kleidung explodieren.
Oh Gott.
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn Menschen vom Blitz getroffen werden, schätzt mal, wie viele Menschen im Jahr auf der Welt von Blitz getroffen werden.
3. Ich hoffe nicht so viele.
Ich sag 1000.
Okay, vielleicht auch 300. So richtig, aber so richtig getroffen? Ist ja schön.
So richtig getroffen. Also in den Leuten schlägt ein Blitz ein. Und ihr seid beide absurd zu wenig. Ich habe auch echt gestaunt, dass ich diese Zahl gelesen habe. 240.000.
Was?
240.000 Menschen werden jedes Jahr vom Blitz getroffen.
Wow.
Ja. Wieso stellen die sich da so hin? Oh.
So, 240.000 Menschen werden also getroffen. Und schätzt mal, wie viel Prozent der Leute davon den Einschlag überleben?
99%.
Ja, die meisten.
90%.
Mhm.
Aber ihr seid da schon echt nah dran. Das hätte ich aber nicht gedacht. Also ich dachte, da sterben mehr.
Es ist aber trotzdem, dass 24.000 Leute sterben.
Ja,
ne?
24.000. Genau. Oh. Genau. Ja, also man hat jetzt auch nicht erfasst, genau wie viel Menschen da getroffen werden, sondern man rechnet es hoch. Also man weiß, wie viele Menschen am Blitzeinschlag sterben. Man kennt die Mortalität und rechnet es dann halt ungefähr hoch. So. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie der Blitz einschlägt. Also wenn man das Kabel in der Hand hat wie Doc Brown, ist eigentlich Game Over. Aber meistens werden die Menschen nicht direkt getroffen, sondern von dem Lichtbogen, von dem Blitz, der irgendwo in der Nähe einschlägt.
Ja.
Und da sind die Ströme eben geringer. Also Anne, das ist jetzt nicht so, du hast schon gesagt, der Blitz schlägt nicht direkt in die Leute ein, sondern irgendwo daneben. Der Strom fließt dabei, wie gesagt, es regnet ja meistens, wenn ein Blitz einschlägt, da fließt er auch meistens nicht direkt durch den Körper, sondern eben über die Hautoberfläche. Und die meisten Leute haben eben nicht wie Doc Brown das Kabel in der Hand. Und da verdampft eben das Wasser, die Hautoberfläche verbrennt, aber die inneren Organe bleiben da meistens unbeschädigt.
Yay.
Naja, jedenfalls, was passiert jetzt im Körper oder mit dem Körper? Was sind so die typischen Verletzungen, die man kriegt, wenn man so einen Blitz abkriegt? Also durch die Schockwelle, wenn der Strom so an der Hautoberfläche langfließt, dann gibt es eben so kleine Blitze und auch so kleine Druckwellen an der Hautoberfläche. Und die bringen dort, wo der Strom über der Hautoberfläche fließt, die Kapillaren lokal zum Platzen. Und da bekommt man auf der Hautoberfläche sogenannte Lichtenberg-Figuren. Das sieht dann aus wie so ein kleiner Blitz und da kann man nachverfolgen, wo an der Hautoberfläche dieser Strom langgeflossen ist. Mega cool. Und diese Figuren, die verschwinden meistens so nach 1 bis 2 Tagen wieder. Also das ist
also schnell Foto machen, wenn euch das passiert.
Was viel schlimmer ist und was auch ein bisschen permanenter ist, ist, dass man durch den lauten Knall das Trommelfell verliert, also das Trommelfell platzt. Und die getroffenen Menschen bekommen meistens einen Blitzkatarakt in der Augenlinse, also einen grauen Star, weil durch den Strom und das entstehende UV-Licht bei dem Blitz die Proteine in der Linse verändert werden und dadurch sieht man dann schlecht. Und das ist eine permanente Veränderung, also das wird man nicht wieder los. Und außerdem kommt es noch zu neurologischen Schäden, weil die Nerven eben sehr gute elektrische Leiter sind und da der Strom bevorzugt durchfließt. Und da kriegen die Leute vorübergehende Lähmung, aber auch Gedächtnisverlust und Persönlichkeitsveränderung. Das ist echt ganz schön krass. Und was viele sicher kennen, wenn man schon mal zum Beispiel einen Weidezaun gefasst hat, da kontrahieren die Muskeln ziemlich stark. Und bei einem Blitzeinschlag kann das so krass werden, dass sogar Knochen unter den Muskeln brechen.
Oh nein.
Das ist auch ganz schön abgefahren. Und es kommt auch vor, dass wenn die Leute Metall am Körper tragen, so Ketten oder auch Uhren oder sowas, dass die schmelzen. Also da hat man dann so geschmolzenes Metall an der Hand.
Schnell abnehmen.
Ja, also insgesamt muss man sagen, schlechte Prognose für Doc Brown. Aber ich habe in der Recherche von einem Typen gelesen, der wurde sage und schreibe 7-mal vom Blitz getroffen in seinem Leben.
Fand auch wohl die Muster auf der Haut so schön.
Roy Sullivan, der war Park Ranger in den USA und er wurde zwischen 1942 und 1977 einfach mal statistisch alle 4,4 Jahre getroffen. Und er hat alle überlebt.
Was?
Was? Ja.
Und ab dem 4. Mal hat er immer einen Krug Wasser dabei gehabt, falls seine Haare wieder anfangen zu brennen.
Nein! Oh Gott.
Ja,
oh
Gott. Ja, ja,
er ist auch nicht schon wieder.
Was? Ist dann halt,
genau, ja. Ja, das ist krass. Also das ist ihm halt immer irgendwie passiert und seine Haare haben mehrfach gebrannt, also, offensichtlich, ne? Und dann hat er sich nach dem 4. Mal gedacht, alles klar, jetzt reicht's. Ich muss jetzt immer Wasser dabei haben.
Aber immerhin gut vorbereitet.
Ja, naja, 7-mal vom Blitz getroffen, also so viel Pech muss er halt erst mal haben, ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass er 7-mal hintereinander überlebt, die liegt übrigens bei ungefähr 48%. Also 0,9, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass man überlebt, hoch 7. Also 50-50, dass man 7-mal hintereinander den Blitzschlag überlebt. Und es ist immer bei ihm auf Arbeit passiert. Also da muss man sich wirklich fragen, ob Arbeit so gut ist.
Mann.
Also da können wir zusammenfassen. Die Energie reicht nicht für eine Zeitreise und Doc Brown wäre wahrscheinlich ordentlich durchgegrillt worden.
Es gab eine Sache beim Musical in Hamburg, die uns wirklich hat den Mund offen stehen lassen, nämlich die ganz allerletzte Szene, die auch die letzte Szene im Film ist. Das ist die, wo Doc aus der Zukunft zurückkommt mit dem abgegradeten DeLorean und sie wollen zurück in die Zukunft fahren und Marty sagt, die Straße reicht doch nicht aus und Doc sagt, Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Und dann hebt der DeLorean ab und fliegt aus dem Bild raus. Und genau das haben die in Hamburg gemacht. Also wir hatten plötzlich am Ende ein fliegendes Auto auf der Bühne, was in den Zuschauerraum rein ist und sich gedreht hat. Das war wirklich unglaublich beeindruckend. Und deswegen haben wir das hier noch als letzten Part mit eingebaut. Denn der DeLorean ist ja irgendwie auch so der kultige Träger des Films. Und dass er am Ende fliegen kann, war natürlich damals auch das Highlight des Films. Und die hatten ja auch gar keine Fortsetzung geplant. Es sollte ja so ein offenes Ende sein und ist erst dann in eine Fortsetzung gegangen. Deswegen habe ich gedacht, wenn das schon so eine geile Nummer war, dann lasst uns doch bitte mal über fliegende Autos sprechen an dieser Stelle. Und meine erste Frage an euch ist, was denkt ihr, in welchem Jahr gab es den allerersten Entwurf für ein Flugauto?
Boah, ich denke, also es gibt ja auch die Reichsflugscheibe.
Ja.
Oh Gott, gehen wir gleich so rum, ja? Nazi-UFO.
Von den Nazis. Ich denke, das war ist gar nicht so lang danach. Also 40er, 50er würde ich schätzen.
Ja, aber die Reichsflugscheibe, die gab es ja nicht in echt. Das ist ja nur eine Verschwörung. Ich meine schon ein richtig fliegendes Auto.
Achso, fliegendes Auto. Ja, aber ich denke, das war kurz danach. Also ich kann mir vorstellen, so in diesem Space Age, so spätestens in den 50ern, wo man jetzt gedacht hat, krass, wir machen jetzt Raketen und fliegen ins All. Ich denke, so in der Zeit kam das auf, dass man sagt, wir bauen auch fliegende Autos.
Ich sag vielleicht sogar noch früher, vielleicht sogar 1930 schon. Also ich kann mir vorstellen, dass halt Leute, als es dann Autos gab, gesagt haben, und in 100 Jahren haben wir fliegende Autos. Also das ist so ein allgemeiner Gedanke für die Zukunft ist. Ich finde das so lustig, weil das hatte ich in der Schule, ist ewig her, in der Schule haben wir dazu mal so Bilder angeguckt, da hat man irgendwie 1900 hat man Leute gefragt, was sie denken, was es so für technologische Errungenschaften im Jahr 2000 gibt. Und das sind halt immer so Sachen, die es dann gar nicht gegeben hat, die dann irgendwie anders gelöst wurden. Also es war dann halt sowas wie irgendwie so eine komische Maschine, wo so ganz viele Besen dran waren, die sich dann selber bewegt haben und jetzt haben wir halt den Staubsauger. Also das ist halt immer lustig, was Leute so denken, was es in Zukunft geben wird und was es dann wirklich gibt, ist dann ein kleines bisschen anders. Also ich kann mir vorstellen, dass sie schon sehr früh gedacht haben, das wäre cool, wenn Autos fliegen.
Anne ist auf jeden Fall ein bisschen näher dran. Der erste Entwurf ist tatsächlich schon von 1917 von Glenn Curtis. Der war Rennfahrer, aber auch Luftfahrtpionier, hat sich ganz viel so mit Luftfahrt beschäftigt und eben dadurch, ne, dass er Rennfahrer war, gab es die Überschneidung mit Autos. Er hat das als Konzeptflugzeug, kann man damals noch sagen, vorgestellt. Und zwar auf der Internationalen Flugausstellung in New York. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Beschreibt mal bitte, was ihr hier seht.
Wie cool. Also es ist so ein altes Auto eben aus der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, so eine schöne Kiste. Und da sind einfach so Doppeldeckerflügel oben drauf gebaut.
Eigentlich sogar Trippeldecker, ne? Das sind
ja, stimmt. Das, unten ist noch ein kleines, genau. Ja, ja. Und hinten ist ein Propeller dran. Und auch nach hinten noch so eine, ja, das Heck eben.
Und das ist eben damals gezeigt worden, ist aber nie produziert worden, ne? War rein für die Ausstellung da.
Also die haben das Ding tatsächlich als Prototyp gebaut.
Ja, haben die gemacht. Und bei Wikipedia steht auch noch, das hat, it made a few short hops, also hat ein paar kleine Hüpfer gemacht. So, das also erstmal nur als Konzept. Aber in welchem Jahr, denkt ihr, gab es die erste richtige Vorführung von einem, ich sag mal noch in Anführungszeichen, fliegendem Auto?
Dann ist das vielleicht 1950.
Okay, dann schätze ich in den 30ern, 1930er.
Ja, jetzt ist Henry besser dran. Genau, es ist 1936 tatsächlich.
Ach nö, wieso bin ich nicht bei 1930 geblieben?
Ich habe euch mal hier noch ein kleines Video mitgebracht. Das Ganze nennt sich Auto Gyro AC35. Hier eben zu sehen bei seinem Jungfernflug über Washington DC. Beschreibt doch mal bitte, was ihr hier seht.
Also das sieht ehrlich gesagt aus wie ein Helikopter.
Ja. Genau. Also es ist wie ein Flugzeug so ein bisschen.
Und dann klappt man so die Rotorblätter ein.
Ja, das sind drei Rotorblätter. Der Rumpf sieht aus wie ein Flugzeug und ist aber ein Hubschrauber, also Rotorblätter oben drauf, wie bei einem Hubschrauber.
Genau, fast. Ne? Es sieht aus wie ein Hubschrauber, es ist aber ein Tragschrauber. Also der Unterschied ist, dass ein Hubschrauber den Motor direkt an den Rotorblättern hat und die quasi sich drehen und der damit quasi auch senkrecht abheben kann. Mhm. Und ein Tragschrauber, da drehen sich diese Rotorblätter durch die Vorwärtsbewegung des Fahrzeugs. Also du hast quasi noch einen Antriebspropeller, der ist dann entweder hinten oder vorne und der ist quasi direkt mit dem Motor verbunden und der sorgt dann für den Vortrieb. Und durch quasi die Fahrt strömt von unten Luft nach oben durch die Rotorblätter und setzt die dann quasi passiv in Bewegung. Und so hat das hier funktioniert. Und das ist bei den Anfängen des Flugautos auch immer so, dass man sich fragen kann, okay, ist es jetzt ein Auto, das fliegt, oder ist es ein Flugzeug, was auf einer Straße fahren kann? Ne?
Was so ganz lustig ist, bei mir fliegt jetzt hier gerade draußen ein Hubschrauber.
Ja, den habe ich bestellt.
Kam hier gerade so vorbei. Ich hoffe, es war ein ich wollte gerade sagen, ein Tragschrauber. Ich hoffe, es war ein Flugauto.
So, aber dieses AC35, das hat sich natürlich nicht durchgesetzt. Und ein Jahr später aber gab es dann noch einen neuen Versuch. Und zwar von Waldo Waterman, auch ein geiler Name, mit seinem Aerobile. Da gab es nämlich einen Contest, da wurde also ausgeschrieben, dass quasi so ein Flugzeug für die breite Masse, also quasi so ein kleines, leichtes Volksflugzeug, kann man sagen, gesucht wird. Mhm. Und er war einer von drei Gewinnern und es hatte aber einen kleinen Nachteil und auch da habe ich euch wieder ein Video für mitgebracht. Schaut mal hier rein. Man brauchte nämlich immer dringend einen Flughafen in der Nähe, um da die Flügel für das Auto zu verstauen. Also das Auto kommt hier erstmal aus einer Garage.
Jetzt fährt es zum Flughafen.
Und dann macht man Flügel oben dran.
Genau, und dann müssen da erstmal die Flügel montiert werden. Was halt übelst umständlich ist, ne?
Ja, schon. Ja,
das ist halt direkt das Problem, ne? Also da kommst du halt nicht dann schnell von A nach B.
Ja, ne?
Und es sieht auch aus, als würde es gerade so fliegen. Also als würde es gerade so funktionieren, so ein kleines bisschen abzuheben.
Ja, auf jeden Fall. Und es sollte in der Luft tatsächlich bis 170 km/h schnell fliegen. Also Geil. Ich weiß nicht, ob ich mich da reinsetzen wollen würde. Und hier war es wirklich so, dass es als Serienproduktion angedacht war. Mhm. Aber es gab halt irgendwie kein Kundeninteresse, obwohl der Kaufpreis jetzt extra niedrig gehalten wurde. Also das sollte damals $1,200 kosten, was heute natürlich sehr viel mehr wäre, aber halt jetzt auch nicht so über viel. Aber auch das hat sich halt überhaupt nicht durchgesetzt. Und es gibt ein witziges Zitat von Henry Ford aus dem Jahr 1940 über Flugautos. Der hat gesagt, mark my word, a combination of airplane and motor car is coming. You may smile, but it will come.
Und wir smilen immer noch.
Ja, genau. Genau, wir warten noch drauf. Ich habe noch eins aus der frühen Zeit mitgebracht, weil das einfach witzig aussieht. Schaut mal bitte auf dieses Foto hier. Das sieht aus, als hätten die einfach nur ein Flugzeug und ein Auto oben und unten einfach mit so Magneten zusammengeklippt.
Boah, okay, geil. Das ist jetzt wirklich ein Auto, was gefühlt so unten dranhängt an einem Flugzeug.
Ja, und obendrauf, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Drohne.
Mhm.
Also das ist so ein Propeller, also quasi wie ein Flugzeug ohne Cockpit ist es. Und da ist unten so ein geiles 40er-Jahre-Auto rangepappt.
Das ist aus dem Jahr 1947 und zwar das sogenannte Convair Modell 118. Das sogenannte Convair Car mit R. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das sieht auch so ein bisschen aus wie dieses fliegende Auto bei Harry Potter, oder?
Ford, ja, da haben wir wieder Ford, der Ford Anglia. Ich finde es so lustig, dass das ja nicht aufhört. Also die Beispiele, die du jetzt gezeigt hast, die sind ja alle relativ alt. Aber es hört ja nicht auf, dass Leute immer wieder sagen, es kommen jetzt bald Flugautos. Also es ist doch auch, okay, jetzt, ich wollte gerade sagen, es ist nicht so lange her, aber ich glaube, es war 2018. Als ja sogar hier in Deutschland Dorothee Bär, die ja jetzt hier Ministerin ist von dem neuen Forschungsraumfahrttechnologieministerium, die hat da ja schon so gesagt, ja, Flugtaxis kommen in den nächsten Jahren.
Ja, stimmt. Und nichts davon ist was geworden, ja. Haben ja auch mehrere deutsche Firmen, die da auch in medial gehypt waren, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aus München die eine, die diese Flugtaxis anbieten wollten, ne? Die sind ja auch alle bankrott gegangen oder haben dann gesagt, hier, die Infrastruktur ist überhaupt nicht dafür da, ne? Also du kannst auch nicht überall abheben und landen. Also ein großes Problem bei der Entwicklung des Flugautos ist nicht die Technik an sich, sondern die behördliche Seite, ne? Die ganze Regulation und Sicherheit. Und dann natürlich auch sowas wie Infrastruktur. Wo gibt's Landebahnen, wo gibt's Wege, die dafür ausgelegt sind oder wo gibt's Flughäfen, wo du deine Flügel lagern kannst?
Die Frage ist ja auch, was ist der Anwendungsfall?
Ja,
also wer es kauft kann, das? Ist ja auch ein Grund, warum es das nicht gibt, ist vielleicht, weil es jetzt nicht so viel besser ist, als mit dem Auto irgendwo hinzufahren.
Absolut. Und ihr könnt ja mal schätzen, also auch dieses Convair, dieses Sandwich-Auto, das hatte ein Produktionsziel von 160.000 Fahrzeugen und ratet mal, wie viele es davon wirklich waren.
100.
5.
2. Ja, also auch da massiver Flop und deswegen springen wir jetzt mal ein bisschen in der Zeit. Wir gehen mal in das Jahr 2021, da gab es hier in Europa nämlich den ersten Testflug der slowakischen Firma Klein Vision und diese Firma hat das Aircar One entwickelt. Mhm. Und dieses Aircar sieht tatsächlich aus wie ein Auto und in der Luft hat es immer noch Flügel, aber es sieht halt wirklich aus wie ein fliegendes Auto und nicht mehr unbedingt wie ein Flugzeug. Und dieser erste Testflug, der war im 2021 zwischen den Städten Nitra und Bratislava, 75 Kilometer entfernt. Und auch hier habe ich euch mal ein Video mitgebracht. Bitte beschreibt mal auch hier, was ihr seht.
Ui, also es hat erstmal Flügeltüren.
Ja, wie beim DeLorean. Und die Flügeltüren sind aber im wahrsten Sinne des Wortes Flügeltüren, weil dahinter passiert was?
Die Flügel fahren in die Türen rein.
Genau, wie bei so einem Insekt, was die Flügel auch so nach hinten wegklappt, ne? Nach unten und hinten.
Okay, krass. Also das sieht so ein bisschen aus wie so ein... Wieso, kennt ihr diese 24 Stunden von Le Mans, diese Rennautos? So ein bisschen sieht es aus mit einem fetten Heckspoiler, der nach hinten raussteht und dann kann man die Flügel zur Seite raus und wieder reinfahren und das sieht tatsächlich aus wie ein Auto.
Jetzt fährt es weg.
Ja, und ein Propeller ist hinten.
Mhm. Ja, und ich finde, das hat halt zum ersten Mal so richtig DeLorean-Vibes, ne? Erstmal durch diese Flügeltüren, die nach oben aufgehen und dann zum anderen natürlich, weil es wirklich, man erkennt quasi das Auto dahinter.
Ja.
So, und das Gute an dem Ding hier ist auch, dass es offiziell zugelassen ist. Also du kannst es tatsächlich benutzen. Mhm. Das soll jetzt im Frühjahr 2026 jetzt tatsächlich zum ersten Mal dann irgendwie verkauft werden und in den Einsatz gehen. Mhm. Was irgendwie auch interessant ist bei dieser Geschichte von Flugautos, weil es ist immer eine Geschichte von es soll, es dürfte, es müsste. Also es ist immer eine sehr konjunktiv belastete Geschichte, weil man immer ja auch sehr viele Sicherheitsregularien erfüllen muss. Also du musst zum Beispiel, in Europa gibt es so vorgeschriebene Sicherheitstests. Du brauchst mindestens 200 erfolgreiche Starts und Landungen, über 70 Flugstunden. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, ne? Damit hier keine Autos auf uns drauf regnet. aber diese Hürden, die musst du dann auch alle erstmal nehmen. Mhm. Und erst dann ist es quasi wirklich bereit für die Straße und den Flugraum. Aber diese Hürden, die haben sie jetzt alle genommen. Und das soll jetzt also tatsächlich demnächst, in den nächsten Wochen, zum ersten Mal dann auch irgendwie in die private Hand übergehen und ja, dann auch fliegen.
Aber wurden davon schon mehr als 2 produziert?
Wie viel da jetzt genau von produziert sind, das weiß ich nicht. Aber die haben sofort, nachdem die Zulassung jetzt geklärt war, haben sie die Lizenz zur Herstellung direkt an ein chinesisches Unternehmen verkauft. was auch irgendwie spannend ist, ne? Du baust was in Europa jahrelang und dann, wenn es funktioniert, erstmal direkt nach China verhökern. Soll auf jeden Fall, wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, euch eins zuzulegen, 600.000 Euro kosten.
Boah, das ist ein ganz schöner Preis.
Ja, und dann ist natürlich nach wie vor die Frage, wer leistet sich das und wofür?
Ja, und dann ist ja immer noch das gleiche Problem. Dann musst du ja immer noch damit zum Flughafen fahren. Du musst vorher irre viele Sachen absolviert haben. Also ist ja viel schwieriger, als einen Führerschein zu machen. Und wo fliegst du denn damit hin? Muss ja auch wieder ein Flughafen irgendwo sein.
Ja.
Wäre halt cool, wenn man es auf einer Landstraße einfach landen könnte.
Aber ich muss sagen, dieses Ding sieht deutlich praktikabler aus als das Magnetauto.
Das stimmt.
Also das ist schon, das, ich kann mir vorstellen, dass es viel, viel praktischer ist. Du fährst es aus der Garage raus, du fährst mit dem Ding direkt zu dieser, zur Startbahn, klappst es aus und dann kannst du ja loslegen. Also da musst du ja nichts mehr umbauen. Deswegen glaube ich schon, dass da wahrscheinlich mehr von verkauft werden als die zwei.
So, jetzt haben wir so eine kleine Evolution der Flugautos gesehen, aber irgendwie, auch wenn das letzte jetzt hier schon sehr aussieht wie ein richtiges Auto, sind wir noch nicht beim DeLorean angekommen. Und es gibt noch einen wichtigen Hauptunterschied zwischen allen Modellen, die wir bislang gesehen haben, und dem DeLorean. Welcher ist es?
Durch die Zeitreisen.
Nein, was anderes?
Der startet senkrecht.
Ganz genau. Der DeLorean ist ein sogenanntes VTOL, also VTOL, das heißt Vertical Takeoff and Landing. Die heben eben senkrecht nach oben ab.
Ja.
Und das kann keines der Modelle, außer eines, das ich euch jetzt mitgebracht habe, nämlich das Model Zero von der amerikanischen Firma Aleph Aeronautics. Und da habe ich euch ein Video mitgebracht von einem Testflug aus dem Jahr 2025. Also super neu, super aktuell. Aber es sieht auch ein bisschen witzig aus.
Es sieht auch ehrlich gesagt ein bisschen aus wie CGI.
Voll, oder?
Ja, das
ist aber
stimmt.
Echt.
Also, ja, das ist wirklich, das ist doch CGI.
Nein, nein. Das ist tatsächlich so passiert.
Also, das ist ein Quader, wo oben so ein rundes Ding rausguckt und vier Räder unten dran. Aber das Ding ist wirklich geflogen.
Ja, offensichtlich, sieht man doch. Also, in allen Videos, die hier so showcasen, sind diese Flüge, in Anführungszeichen, sehr, sehr niedrig. Also es sind eher so Hüpfer, die das Auto macht. Es bewegt sich mal nach oben. Also es ist wirklich komplett schwarz.
Ja.
Es sieht auch irgendwie so aus wie einfach so eine 3D-gedruckte Karosserie, die auf, weiß ich nicht, 4 oder 8 Drohnen, weißt du, so eine an jeder Ecke drauf gemacht wurde.
Ja,
und dann
das
hebt
stimmt.
Das so nach oben ab. Also es sieht aus wie eine sehr große, teure Drohne, mit einer Autokarosserie obendrauf.
Ja, aber irgendwie haben sie die ganze Zeit das Bedürfnis, dass das immer über ein anderes Auto fliegt.
Ja.
So in jeder Einstellung muss das über ein anderes Auto rüberfliegen.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ob das eine Methode für einen Straßenverkehr sein soll oder ob das irgendwie
praktisch zum Einparken
dabei helfen soll, zu erkennen, dass das Video kein Fake ist. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht brauchen die auch so ein Abstandsobjekt, weißt du, was dann erkannt wird. Und vielleicht kann das Ding noch gar nicht fliegen, sondern dieser Hüpfer ist irgendwie automatisiert programmiert oder so.
Ja,
I don't know.
Das sah auch jetzt aus, als wäre es ganz leicht.
Ja, total, ja.
Ja, dafür können es viele Gründe geben, ne? Zum einen, dass das ja wahrscheinlich noch irgendwie ein Prototyp ist, da verballerst du wahrscheinlich nicht so viel Material. Und generell bei Flugautos hast du ja immer den Wechsel zwischen, ein Flugzeug muss besonders leicht sein, damit es fliegt, und ein Auto braucht aber ein bisschen Gewicht, damit es auf der Straße bleibt.
Mhm.
Also das ist bei der Entwicklung tatsächlich so ein bisschen, da muss man den Sweet Spot finden, was das Gewicht angeht.
Das ist so ein Auto, das kannst du dann so für so Monster-Truck-Shows nehmen. Irgendwie so,
ja,
so
genau,
eine,
drüberfahren. Ja.
Ja, kaputt machen.
Gut, dann können wir jetzt hier zusammenfassend sagen, die Geschichte des Flugautos ist erstaunlicherweise länger als gedacht und umfangreicher als gedacht. Es gibt super viele Ansätze und Modelle. Und vom DeLorean sind wir wahrscheinlich noch ein ganzes Stück entfernt, aber 2026 könnte jetzt tatsächlich das Jahr sein, wo es endlich losgeht auf unseren Straßen und in unseren Flugräumen. Und damit finde ich, ist das ein schöner Abschluss für die Folge. Dann können wir nämlich sagen, willkommen zurück in der Zukunft. So, jetzt haben wir einiges erzählt. Wir haben leider erstaunlich viel Überraschung debunked. Dennoch, meine Frage, und achtet jetzt bitte genau drauf, was ihr sagt. Was würdet ihr Zurück in die Zukunft, meinem absoluten Lieblingsfilm, für ein Gütesiegel geben?
Weil ich will, dass der Podcast weitergeht und Jack Pop nicht hier das Schiff verlässt, kriegt es auf jeden Fall den Delfin.
Delfin. Ja, ich weiß, es ist so ganz schlimm, weil jetzt so von dieser wissenschaftlichen, ist ein Delfin-Film eigentlich, Aber so von dieser Wissenschaftsseite hat das schon halt auch Stinktier-Vibes, was soll ich sagen? Ja. Also Zeitreise, no. Diese ganze Nummer mit dem Blitz, no. Und fliegende Autos, die fliegenden Autos könnten es noch zur Katze hochhieven, glaube ich.
Ja, das genau das habe ich auch gedacht. Also alles, was Anne erzählt hat und was ich erzählt habe, auf jeden Fall massives Stinktier so. Und das ist, dass Jacks Lieblingsfilm hier nicht ganz baden geht, gehe ich bis zur Katze mit.
Ja, ihr habt ja recht und will mich da natürlich gar nicht der Realität verweigern. Von daher kann ich das, glaube ich, ganz gut akzeptieren, wenn wir eine Stufe nach oben gehen. Dann haben wir ja ein bisschen was getan und es war schön in Hamburg, es war schön, den Film wieder zu schauen. Ich würde ihn jederzeit wieder schauen, ihr wahrscheinlich auch mit mir. Und trotzdem müssen wir hier hart bleiben, hart an der Wissenschaft und vergeben deshalb von Wissen hinter den Kulissen für Zurück in die Zukunft die Katze. Gut, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wenn ihr euch das Musical angucken wollt und so viel Spaß haben wollt wie wir, dann schaut mal in die Shownotes, da haben wir euch den Link zur Website hinterlegt. Und ansonsten gibt es die üblichen Dinge zu erwähnen, nämlich...
Erstens, ganz easy, gebt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wenn euch der Podcast gefällt und auch sonst natürlich 5 Sterne.
Zweitens, eigentlich auch ganz easy, gebt uns gerne euer ganzes Geld. Wir verlinken euch ja nicht. Ja, okay, kleiner Spaß, aber wir nutzen ja jetzt schon einige Zeit lang Ko-fi als Crowdfunding-Plattform und wenn ihr uns da ein bisschen supporten wollt, findet ihr alle Infos dazu auch in den Shownotes.
Und drittens, wenn ihr Themenvorschläge habt oder freundliche Kritik und Verbesserungsvorschläge, das nehmen wir gern entgegen unter podcast@wissenhinterdenkulissen.de oder ihr schreibt uns bei Instagram, auch da freuen wir uns sehr. Damit haben wir alles gesagt. Und wir hören uns in einer Zukunft wieder, die lautet 14 Tage. Stellt eure Zeitreise darauf ein, da gibt es die neue Folge. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss!
Ciao!
Ciao, ciao!